In diesem Jahr jährt sich der Berliner Mauerfall zum 25. Mal. Am 9. November 1989 stürmten DDR-Bürger die Grenzanlagen, um nach West-Berlin zu gelangen. Doch erste Risse zeigten sich am Eisernen Vorhang in Ungarn, die schließlich zum Scheitern der DDR führten. Darüber spreche ich mit Hans-Hermann Hertle. Er ist Historiker, Politikwissenschaftler und Publizist und arbeitet am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Herr Hertle, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Chronik des Mauerfalls und haben dafür mit über 100 Zeitzeugen gesprochen. Die Berliner Mauer fiel im November 89, aber erste Risse gab es bereits im Frühjahr des gleichen Jahres in Ungarn. Welche Rolle hat denn Ungarn überhaupt beim Niedergang der DDR?
Die Rolle, die Ungarn beim Niedergang der DDR gespielt hat, ist gar nicht zu unterschätzen. Die Bilder vom 2. Mai 1989, als demonstrativ der Stacheldraht durchtrennt wurde, hatten eine Signalfunktion für viele DDR-Bürger, die das Gefühl hatten und ahnten, dass es dann möglich sein könnte, über Ungarn nach Österreich und anschließend in die Bundesrepublik auszureisen. Und diese Entwicklung trat dann im Sommer 1989 tatsächlich ein und viele haben dann diese Gelegenheit wahrgenommen und versucht, über Ungarn zu flüchten. Und vielen ist es dann gelungen. Das war dann auch später ein Startschuss für die Opposition innerhalb der DDR, auf die Straße zu gehen und für Veränderungen zu demonstrieren.
Die Ungarn waren einerseits sehr reformwillig und hatten andererseits realisiert, dass sie schlichtweg die finanziellen Mittel zur Sanierung der maroden Grenzanlagen nicht mehr würden aufbringen können. Also reiste ja der im Herbst 88 gewählte Ministerpräsident Miklós Nemet in die Sowjetunion, um dem damaligen Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Michail Gorbatschow, mitzuteilen, dass man die Grenzanlagen entfernen wolle. Gorbatschow hätte die 220.000, so viel sollen es wohl gewesen sein, sowjetischen Soldaten, die damals in Ungarn stationiert waren, anweisen können, einzuschreiten. Aber er hat die Entscheidung der Ungarn einfach so akzeptiert. Hat Gorbatschow die Auswirkungen unterschätzt?
Das mag sicher sein. Gorbatschow war, das können wir mit Sicherheit sagen, nicht angetreten, um den Sozialismus im Ostblock zu beenden. Allerdings hatte Gorbatschow im internen Kreis schon vor dem Sommer 1989, als es dann offiziell wurde, im internen Kreis sowohl der Generalsekretäre des Warschauer Paktes als auch im Kreis der Verteidigungsminister zu erkennen gegeben, dass die Brezhnev-Doktrin für ihn nicht mehr galt. Das heißt, dass die Mitglieder im Warschauer Vertrag ihre Angelegenheiten selbst zu regeln hätten und sowjetische Interventionen nach dem Vorbild von Prag 1968 oder eben auch Ungarn 1956 für ihn nicht in Frage kamen. Als Miklós Nemet im März 1989 bei Gorbatschow war, hatte er größere Probleme, mit ihm zu verhandeln. Ungarn hatte die Entscheidung schon getroffen, zum Mehrparteiensystem überzugehen, das Gorbatschow zum Beispiel nicht akzeptiert hat, zumindest nicht für die damalige Sowjetunion.
Nun fragt man sich, hat denn die DDR-Führung von den Vorgängen im Frühling nichts erfahren?
Die DDR-Regierung war auf jeden Fall nicht vorinformiert. Sie hat dann um den 2. Mai herum Informationen bekommen. Verteidigungsminister Kessler wurde beauftragt, in Budapest herauszufinden, was die ungarischen Genossen am Eisernen Vorhang vorhaben. Und der SED-Führung wurde zu diesem Zeitpunkt Anfang Mai dann versichert, dass es sich bei dem Abbau des Stacheldrahtzauns nur um eine grenzkosmetische Maßnahme handeln würde. Selbstverständlich würde die Grenze nach wie vor gesichert. Man muss auch in Betracht ziehen, dass Ungarn in seiner Entwicklung insgesamt weiter war. Das heißt, Ungarn hatte schon 1988 für seine eigenen Bürger den sogenannten Weltpass eingeführt. Das heißt, ungarische Staatsbürger genossen schon volle Reisefreiheit.
Aber selbst die DDR-Führung in Ostberlin hätte doch aufhorchen müssen und realisieren müssen, dass ausgesprochen viele DDR-Bürger im Sommer 89 einen Antrag auf Urlaub in den sozialistischen Nachbarländern wie Ungarn stellten.
Das ist sicher aufgefallen, ob die Zahl jetzt wesentlich höher war als in den Vorjahren, mag dahingestellt sein. Sie war immer hoch, weil Ungarn ein bevorzugtes Urlaubsland für viele Ostdeutsche einfach war. Nur die DDR-Führung, das muss man auch sehen, hatte im Januar 1989 schon das Wiener KSZE-Abkommen unterschrieben. Und in diesem Abkommen hatte die DDR die Unterschrift gesetzt unter einer Formulierung, jedem Bürger das Recht auf Ausreise aus jedem Land und eben darunter auch seinem eigenen zu gewähren. Das heißt, sie war praktisch durch die Unterschrift unter dieses KSZE-Dokument im Januar 1989 selbst veranlasst, auch in absehbarer Zeit eine Reiseregelung für die Ostdeutschen zu entwerfen, die dieser Bestimmung, die sie unterschrieben hatte, entgegenkam. Das heißt, also es stand sowas Ähnliches auf jeden Fall wie Reisefreiheit auch auf der Tagesordnung der SED-Führung.
Das heißt, die DDR-SED-Führung wurde von der Aktualität schlichtweg überrollt?
Sie wurde überrollt, hat sich vielleicht am Anfang auch eingebildet, dass die Ungarn tatsächlich die Grenze weiter sichern, was ja auch geschehen ist, das muss man ja auch sagen. Es sind ja bis in den August hinein DDR-Bürger, die versucht haben, über die ungarische, österreichische Grenze zu flüchten, verhaftet worden. Es sind bis Mitte August die Bürger zurückgeschickt worden, vorher im Juli auch häufig noch der ostdeutschen Stasi übergeben worden. Und es hat ja dann selbst Ende August noch einen Todesfall gegeben. So eindeutig war das bis August zunächst mal nicht. Und was dann danach kam, da muss man natürlich auch sehen, dass Honecker im Juli erkrankt war, nicht im Dienst war und dass die Handlungsfähigkeit des SED-Politbüros in dieser Zeit, in der er krank war, stark durch die Abwesenheit des Generalsekretärs auch eingeschränkt war.
Und auch in der DDR trauten sich immer mehr Menschen auf die Straße, um gegen das ungeliebte Regime, gegen die Unfreiheit, nicht vorhandene Reisefreiheit und die Mangelwirtschaft im Land zu protestieren. Weshalb, Herr Hertle, wurde denn der Aufstand dort nicht mit Waffengewalt beendet, wenn nicht von Moskau aus, dann von Ost-Berlin aus?
Naja, die Stärke der Demonstranten in der DDR resultierte ja mit aus der Öffnung der ungarisch-österreichischen Grenze, weil jetzt konnten die DDR-Bürger, die im Land bleiben wollten, sagen und Druck entfalten mit dem Hinweis, also wir wollen zwar hier bleiben, aber nur, wenn es sich ändert. Und wir haben die Möglichkeit eben auch so wie 10.000 andere, wenn sich hier nichts ändert in der DDR und alles beim Alten bleibt, durch Ungarn dann in den Westen zu kommen. Das war ein Druckpotenzial, das zum ersten Mal seit dem Mauerbau 1961 wieder zur Verfügung stand und was die Stärke der Demonstranten dann auch ausmachte. Die Gefahr einer Eskalation, dass Blut vergossen worden wäre in der DDR, bestand sicher, aber sie ist zumindest nicht eingetreten, weil einfach die Demonstranten in der DDR sich friedlich verhalten haben und weil es dann so viele waren, dass man wirklich nur mit einem großen militärischen Einsatz diese Protestbewegung hätte niederschlagen müssen. Was wir später in Erfahrung gebracht haben aus den Dokumenten der SED-Führung war, dass natürlich die Handlungsfähigkeiten der SED eingeschränkt waren, vor allen Dingen auch dadurch, dass die Wirtschaft der DDR vor dem Zusammenbruch stand. Die DDR war nicht nur hochverschuldet im Westen, sondern es war über Jahre hinweg viel zu wenig investiert worden, wie dann im Zentralkomitee der SED später gesagt wurde und was sehr bitter war für viele DDR-Bürger angesichts des Lebensstandards. Die DDR hat seit 1973 über ihre Verhältnisse gelebt.
Und am 8. November sprach Bundeskanzler Helmut Kohl in einer Regierungserklärung Kreditzusagen für die DDR an, Voraussetzung, die DDR solle bestimmte Kriterien erfüllen, wie freie Wahlen, die Zulassung unabhängiger Parteien. Kohl rechnete wohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit einem Scheitern der DDR als eigenständiger Staat, oder?
Nein, das war zu diesem Zeitpunkt, das war nicht mal am 8. November absehbar, was am 9. November passieren würde. Das ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren gewesen. Was Kohl sehr gut wusste, dass die DDR sehr hilfsbedürftig war im Politbüro. Der SED war am 31. Oktober ein Papier behandelt worden, aus dem die ökonomische Lage, die desaströse, hervorging. Und wo gesagt wurde, wir brauchen neue Kredite und realistischerweise können wir diese Kredite nur im Westen bekommen, also in der Bundesrepublik. Was können wir der Bundesrepublik anbieten im Gegenzug? Wir machen die Mauer weiterhin durchlässig. Egon Krenz hat dann am 1. November versucht, in Moskau in einem Gespräch bei Gorbatschow zu ventilieren, ob mit sowjetischer Hilfe zu rechnen sei, was Gorbatschow ganz klar verneint hat. Insofern stand der DDR praktisch nur der Weg in die Bundesrepublik offen und zu versuchen, in Bonn eben ökonomische Unterstützung auch zu mobilisieren. Dass am nächsten Tag die Mauer fallen würde, war während der Debatte im Bundestag am 8. November überhaupt nicht vorhersehbar.
Für Ihr Buch, Herr Hertle, Chronik des Mauerfalls, haben Sie mit mehr als 100 Zeitzeugen gesprochen. Sie haben 6 Jahre lang recherchiert. Was würden Sie sagen, wem gebührt der größte Verdienst an der deutschen Einheit?
Naja, an der Situation, wie sie sich dann nach dem Mauerfall abgezeichnet hat und den politischen Strategien, die danach entwickelt worden sind, gehört sicher Helmut Kohl der größte Respekt, der einfach die Situation erkannt hat, der auch erkannt hat, dass das unter Umständen wirklich ein schmales Zeitfenster war, in dem die Dinge vorangetrieben werden konnten. Die kluge Strategie, dann die deutsche Einheit zu verbinden, auch mit der europäischen Einigung, das ist das Verdienst von Helmut Kohl.
Vielen Dank, Hans-Hermann Hertle vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.